5 Sekunden, nur noch 4, 3, 2, 1, 0.
Here it comes.
0.
And at the same time, a terrific
ja, eine Riesenwolke, geht hinauf.
We can see the clouds going up now.
Da ist die Riesenwolke, die Wolke, die, jeder schaut jetzt hier, die Menschen werfen die Arme hoch. Jetzt kommt der, jetzt hören Sie den...
There comes the sound wave.
Das war der Ton. Das war der Ton der neuen Zeit. Ein dumpfes Brüllen.
Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland ist weiter alles offen. Nach 2 Jahren Beratungen hat die Expertenkommission nur empfohlen, den strahlenden Müll unterirdisch in einem Bergwerk zu lagern. Welches Gestein für die vorgegebene Zeitspanne von 1 Million Jahren am besten geeignet ist, Ton, Granit oder Salz, dafür gibt es im Abschlussbericht keine Vorgaben. Das soll in langwierigen Prüfverfahren geklärt werden.
Strahlender Abfall. Die Suche nach einem Atommüll-Endlager. Feature von Lorenz Schröter.
Es besteht die sogenannte weiße Landkarte. Und das heißt, es wird im gesamten Bundesgebiet nach einem Endlagerstandort gesucht. Und zwar in allen Würzgesteinen.
Sachsen und Bayern stimmen in der Kommission prompt per Sondervotum gegen Endlager in Granit. Und auch vor Ort startet der Kampf gegen Atommüll umgehend.
Ja, wenn Deutschland ein zweites Wackersdorf vertragen würde, dann kann Deutschland es gerne haben. Also wir werden bestimmt diesen Protest auch auf die Beine bekommen und unsere Heimat bis zum Letzten verteidigen.
Wohin mit dem Atommüll? Ich mache mich auf eine Reise quer durch Deutschland. Erste Station, Bayerischer Wald.
Thomasbank, ein kleiner Ort im Bayerischen Wald. Es gibt ein Edeka, ein Metzgerei, Gasthof zur Post mit eigener Metzgerei und Biergarten, Fremdenzimmern. Und hier beim Weinhandel mit bayerischen Schnapsspezialitäten gibt es den Dornfelder Lieblich, aber auch Blutwurst, Bärwurz, Stierhacker, Teufelskralle, Kinischnaps, Obstler, Osserhexe und Waldbeerentraum. Leider hat der Weinhandel jetzt zu. Also gehen wir rüber zur Kirche St. Markus mit Friedhof. Hier liegt der Anton Müller, daneben der Franz Müller und der Josef Wolf, der Helmo Heinz, Josef Geisinger, Meindl Alois und Ella, Heininger Karl, die Bauer Amalie und der Donaubauer Franz.
Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem fernen Land. Ende der 1950er Jahre begann in Deutschland das Atomzeitalter.
Es handelt sich um einen reinen Ausbildungs- und Forschungsreaktor vom Typ Swimmingpool, den wir bei einer großen amerikanischen Firma bestellen.
Atomminister Franz Josef Strauß.
Ferner war noch eine deutsche Delegation in Absprache mit mir unterwegs, um bei einer dritten amerikanischen Firma einen Reaktor vom Typ Waterboiler zu bestellen.
Es werden Meiler um Meiler gebaut. Um den anfallenden Atommüll machte man sich keine großen Gedanken. Die Zukunft war strahlend. Die Wissenschaftler und die Industrie würden bei Zeiten schon eine Lösung finden. Man könnte den strahlenden Abfall ja auch wieder aufarbeiten.
Wer hat's gern? Aber irgendwer muss es wahrscheinlich haben, oder?
Und hier ist noch Platz. Ja? Hier sind nicht so viele Leute. Die jungen Leute sind weg in 30, 40 Jahren. Und kommt noch jemand? Was meinen Sie?
Nein, nicht. Ich möchte es auch nicht haben. Aber was soll man machen, wenn es kommt?
Danke.
Bitte.
Dann, in den 1970ern, begann der Anti-Atom-Protest.
Im März 2011 kommt es in Fukushima zur größten Atomkatastrophe seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl. Es folgt eine völlige Umkehr in der Energiepolitik. Nach und nach werden die Kernkraftwerke abgeschaltet. Das letzte 2022. Doch bis endgültig Schluss ist, werden laut Bundesamt für Strahlenschutz über 17.000 Tonnen radioaktiver Abfall angefallen sein. Eine Endlagerkommission aus Bürgern, Politikern, Umweltverbänden und Wirtschaftsvertretern entwirft ein Konzept, was mit dem strahlenden Erbe geschehen soll.
Darf ich Sie dazu was fragen?
Ich bin nicht von da.
Wie weit sind Sie weg?
20 Kilometer.
Aber das ist für ein Atommüllendlager nicht weit weg.
Ja, wir sind natürlich noch nicht begeistert, überhaupt nicht. Das war natürlich für Touristik, Landschaft, Bayerischer Wald natürlich das Allerschlechteste, was es gibt.
Und was meinen Sie, was sollen wir machen?
Ja, natürlich der Protest machen, ja. Soll es soweit werden. Okay? Mhm.
Aber irgendwo muss er ja hin.
Ja, das werden wir in Niederbayern wahrscheinlich auch nicht alleine entscheiden.
Ja, ganz bestimmt nicht. Nee. Nein.
Ich glaube, dass es ziemlich Protest gibt, wenn es aktuell wird, werden sollte.
Bis 2031 soll ein Endlager für den hochradioaktiven Abfall gefunden werden, den wir in den vergangenen Jahrzehnten produziert haben. Bloß wo?
Es gibt drei Gesteinsarten, die für ein Endlager in Frage kommen. Salz, Ton und Granit.
Ein ideales Würzgestein gibt es nicht. Jedes Würzgestein hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Granit wiederum ist ebenfalls sehr standsicher und insofern auch für einen sicheren Ausbau eines Bergwerkes gut geeignet. Es sei denn, man kommt wieder in Bereiche, wo Klüfte sind, dann müsste man natürlich auch absichern.
Bettina Landsmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Diese Behörde berät bei der Suche nach einem Endlager.
Auch Granit kann sehr undurchlässig sein. Das hängt aber davon ab, wo man genau schaut. Also Granit kann auch sehr durchlässig sein. Das hängt mit der Natur des Granites zusammen. Das ist ja eine heiße Schmelze, die abkühlt. Und dabei, bei der Abkühlung, können sogenannte Klüfte oder auch Risse entstehen. Und das können natürlich Wirksamkeiten für Wasser sein. Deshalb sagt man, wenn wir ein Endlager im Granit suchen, sollen andere Barrieren den sicheren Einschluss gewährleisten, wie zum Beispiel dann der Behälter. Dann würde man ein anderes Behälterkonzept anlegen. Oder aber auch eine sogenannte geotechnische Barriere. Das wäre dann auch ein Tonmaterial. Wir sprechen von Bentonit in dem Fall.
Bentonit ist aus verwitterter vulkanischer Asche entstanden und kann Wasser gut aufnehmen. Das Gestein wird im Tunnelbau, als Lebensmittelzusatz und in der Kosmetik eingesetzt. Granit gibt es in Sachsen bei Dahlen, Schildau, Meißen, im Ost- und Westerzgebirge und in der Lausitz. In Thüringen um Rola, Suhl und im Vogtland. In Sachsen-Anhalt bei Pretzsch und Prettin. In Baden-Württemberg im Schwarzwald.
Und hier im Bayerischen Wald. Martin Behringer nimmt mich im Auto mit.
Wo fahren wir jetzt hin?
Ja, wir fahren jetzt Richtung Ochsenstiegel. Das ist unser Aussichtspunkt. Und da kann man über die ganze Gemeinde und auch darüber hinaus ganz gut schauen.
Im Osten Bayerns, fast an der tschechischen Grenze, die Gemeinde Turmansbang im Bayerischen Wald.
Super schön ist hier der hintere Gebirgszug, der sich da so blau abzeichnet. Was ist das?
Ja, das ist der Racher. Da natürlich der Bereich Saltenburg ist auf der rechten Seite.
Wenig Industrie, viel Wald, im Winter Langlaufregion. Martin Behringer ist Bürgermeister von Turmansbang und Vorsitzender der Bürgerinitiative gegen ein geplantes Atomlager im Saldenburger Granit.
Ist das jetzt der berühmte Granit?
Das ist der berühmte Granit, genau. Der kommt überall aus dem Boden raus. Man sieht da unten so ganz große Felsen. Und das ist der Saldenburger Granit. Wir können dann auch einen Steinbruch fahren, das ehemalige Steinbruchgelände. Da sieht man natürlich die Steinwände und da sieht man den Granit noch viel besser. Da sieht man auch die Zerklüftung.
Ja, die BI gibt es jetzt schon seit 1996. Damals ist ja von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe verschiedene Gehefte rausgekommen. Damals war die Umweltministerin noch die Frau Merkel. Und da sind verschiedenste Studien eben rausgekommen. Und da sind wir natürlich als Saltenburger Granit genannt worden. Und da haben natürlich ein paar positive Punkte, wie natürlich die Bevölkerungsdichte, die wo für Endlager positiv waren, für uns negativ waren. Und dadurch hat sich damals die BI gegründet, seit 1996.
Irgendwann wird es dann aber oben entschieden. Ja? Also nirgendwo ist ein Endlager willkommen. Mhm. Was dann? Also sollte es Sie treffen?
Ja, dann werden wir uns trotzdem mit Händen und Füßen wehren. Und auch auf politischer Schiene läuft natürlich da schon einiges. Unsere Landräte aus den ganzen Landkreisen, also sprich Passau, Deggendorf, Regen und Frei und Grafenau, haben da schon dementsprechend eine Resolution verfasst.
Man kennt das ja, das St. Florians-Prinzip.
O heiliger St. Florian, verschon mein Haus. Zünd andere an.
Das ist richtig, ja. Aber ich glaube, dass wir über viele Argumente haben, das war eigentlich ganz klar gegen diesen Granit spricht. Das geht natürlich auch mit der Zerklüftung an, mit wasserführenden Schichten und so weiter. Und wir sind halt von Haus aus der Meinung, dass unser Granit sowieso nicht geeignet ist für ein Endlager.
Die Landesregierungen von Sachsen und Bayern haben gleich verlauten lassen, dass sie Granit für ungeeignet halten. In der fernen Hauptstadt perlen solche Einwände ab.
Nicht nur in Salzstöcken wie in Gorleben also, sondern auch in Ton oder kristallinem Gestein wie Granit. Könnte ein Endlager auch im Süden oder Osten Deutschlands entstehen?
Nächste Station, Berlin.
Sie haben auch erlebt, dass jedenfalls es nicht geglückt ist, das Wirtsgestein Granit, was besonders eben in zwei Bundesländern vorkommt, im südlichen Teil der Bundesrepublik, herauszunehmen, dass dieser Versuch gescheitert ist.
Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit und damit Chef für die Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle.
Jetzt wird es ein bisschen kompliziert.
Durchgeführt wird die Suche und der Bau von der Bundesgesellschaft für Endlagerung in Peine. Eine GmbH, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Bundesbesitz.
Ich habe ja auch diejenigen, die sagen, es darf auf gar keinen Fall im Granit stattfinden.
Ursula Heinen-Esser, Geschäftsführerin der Bundesgesellschaft für Endlagerung.
Die sagen, Granit eignet sich nicht. All denen muss ich sagen, wir haben eine Abmachung, wir haben hier den Bericht der Kommission.
1 Kilo schwer, über 600 Seiten. Der Bericht der Endlagerkommission.
Wir haben uns vereinbart, in allen drei Wirtsgesteinen zu suchen. Und das ist ein Auftrag, dem komme ich nach. Deutschland ist eine weiße Landkarte.
Wenn irgendwo ein Gebiet in die nähere Betrachtung kommt, wird sich sofort Widerstand regen.
Dem wird so sein. Es wird nicht gelingen, alle dahinter zu vereinen, einen Standort dann gut zu heißen, der vielleicht in sogar unserer Nachbarschaft ist, wo wir leben. Aber deswegen ist es umso wichtiger, im Vorfeld, bevor diese Regionen noch nicht bekannt sind, bevor man sich auf den Weg macht, eben klare Kriterien zu haben, die auch nachvollziehbar macht, warum man zu diesem Standort gekommen ist. Wie man diese Belastung für solche Regionen ausreichend auch kompensieren kann durch andere Angebote in zum Beispiel der Regionalentwicklung.
Für die Betroffenen im Bayerischen Wald keine rosige Aussicht.
Nur ich glaube, das kann das Ganze nicht aufwiegen und der Bayerische Wald hat sowieso seine Probleme und wenn natürlich sowas noch dazu käme, das wäre der absolute Totschlag, nicht nur im Bereich Tourismus, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Wer da zum Beispiel noch Haus bauen, wer da noch investieren? Wahrscheinlich keiner mehr.
Sie sind ja jetzt selbst auch Politiker. Haben Sie da nicht auch ein bisschen Mitleid mit denen da oben in Berlin?
Mei, was heißt Mitleid? Ich denke, Sie haben es ja selber in der Hand, also wirklich ein transparentes Verfahren zu machen. Nur wenn man auf die Veranstaltungen Kassel oder Berlin schaut, da wo wir ja gewesen sind, weil natürlich nur bestimmte Leute dort vertreten waren. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine, in Anführungsstrichen, normalen Bürger gesehen, der wo sich dort vertreten kann, sondern im Endeffekt waren es Institutionen, also Umweltverbände und ein paar wenige Bürgermeister.
Wo würden Sie denn vergraben?
Es ist die Frage, ob man überhaupt vergraben sollte. Wenn er, soweit ich jetzt das aus dem ganzen Pamphlet gelesen habe, sollte er rückholbar gemacht werden.
Damit meint er den dicken Abschlussbericht der Endlagerkommission, auf den Frau Heinen-Esser so stolz pocht.
Wir haben hier den Bericht der Kommission.
Dass man jederzeit ran kann, ob das dann so sinnvoll ist, denn irgendwo in welche Tiefen auch immer zu verfrachten, ist natürlich die eine Seite. Aber ich bin der Meinung, wenn er oberirdisch gelagert werden könnte, wo man wirklich jederzeit ran kann, wo man bestimmt auch gut sichern kann, glaube ich, war die beste Variante.
Wackersdorf.
Wackersdorf steht für ein anderes Synonym, dass man sie wirklich auch wehren kann als Bürger. Also ich sehe Wackersdorf jetzt nicht geeignet als Endlagerstandard für oberirdische Lagerung. Also ich glaube, da gibt es Gebiete. Es muss ja nicht unbedingt Deutschland sein, das muss man halt auch dazu sagen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwo Richtung Afrika oder sonst was transportieren möchte, um Gottes Willen. Sondern man soll wirklich dann ein Gebiet nehmen, wie zum Beispiel Tschernobyl, das wo sowieso verseucht ist. Und ich glaube, wenn man dort das sauber und ordentlich lagern hat, dann kann man da vieles schaffen, wo man wirklich ein europäisches Endlager zum Beispiel errichten könnte. Ein Gebiet, das wo sowieso wahrscheinlich nie mehr bewohnbar wird.
Sabinchen sprach, ihr schönes Mädchen, die Maienluft weht lau. Kommst du mit mir nach Gundremmingen und wirst du meine Frau? Ich hab einen sicheren Posten und einen schlauen Kopf. Ich trag untertags einen Sicherheitsanzug und drück nur den Sicherheitsknopf.
Wohin denn nun mit dem Atommüll? Etwa nach Gundremmingen? Da steht schon das größte deutsche Atomkraftwerk und ein passendes Wirtsgestein gibt es auch, nämlich Lehm. Auf nach Gundremmingen in Bayern.
Sind Sie Frau Hitzler? Ja, ja. Ah, hallo, grüß Gott. Da sieht man ja schon Samet. Das Gundremmingen.
Hallo. Ja.
Das sind die Dampfwolken.
Richtig.
So wie immer da?
Ja, die sind immer da. Außer wenn Revision ist, dann steht halt einer. Aber ansonsten, einer läuft immer.
Monika Hitzler und Uli Brenner sind seit Jahrzehnten gegen Atomkraft und haben regelmäßig Mahnwachen vor dem AKW Gundremmingen abgehalten.
Das ist der Abluftkamin.
Und was kommt da raus?
Ja, da kommen auch nicht so gut gesunde Sachen raus. Da heißt es halt, es ist alles unterhalb der Bedenklichkeitsgrenze. Also wir haben schon Aufzeichnungen gesehen, wo es richtige Spitzengeber hat und die was hauptsächlich nach der Revision entstehen, gell? Angeblich unterhalb der Grenzwerte.
Das Kühlwasser bezieht das Kraftwerk aus der nahen Donau. Hier in der Gegend um Ulm herum auf der Schwäbischen Alb gibt es Tonschichten.
Salz hat den Vorteil, dass es praktisch dicht ist gegenüber Flüssigkeiten und Gasen.
Geologin Bettina Landsmann.
Bei Ton ist es ähnlich. Auch Ton ist sehr gering, ist praktisch kaum durchlässig. Deswegen ist Ton auch ein sogenanntes Barrieregestein. Es gibt aber auch noch andere Eigenschaften, die relevant sind, wie zum Beispiel Standfestigkeit. Wenn man ein ganz sicheres Endlager unter Tage in mehreren hundert Metern Tiefe bauen möchte, muss es ja sehr sicher sein. Salz ist sehr standsicher, hat auch eine recht hohe Eigenstabilität. Bei Ton sieht es etwas anders aus. Ton ist nicht so stabil und es bedarf unter Tage eines Ausbaues in Form von Ankern und Spritzbetonwänden. Ton leitet die Wärme nicht so gut ab, verträgt auch nicht so hohe Temperaturen, weil dann schneller Mineralumwandlungen stattfinden. Und Granit liegt so in der Mitte zwischen Salz und Ton. Was die Wärme anbelangt, entscheidet sich dann hinterher auch, welche Fläche man dann auch hinterher für ein Endlager braucht. Bei Salz, weil die Wärme gut abgeleitet wird, kann die Fläche des Endlagers hinterher etwas kleiner sein. Und bei Ton müsste man eine sehr viel größere Fläche annehmen, also bis zu 10 Quadratkilometer. Und bei Salz wären es nur 3 Quadratkilometer. Und bei Granit wären es ungefähr 6 Quadratkilometer.
Nach so viel Sicherheitsversprechen, da wurde Sabinchen weich. Er schenkte ihr eine Sicherheitsnadel und sie sich ihm sogleich. Und bald darauf war Hochzeit mit Hochzeitsmahl und Kehr. Dann zogen sie beide in eine Wohnung gleich hinter dem Kernkraftwerk.
In Gundremmingen soll das größte deutsche Zwischenlager entstehen. Der radioaktive Abfall wird also über Jahrzehnte hier lagern. Frau Hitzler arbeitet in der Verwaltung eines Altenheims, eine wetterfeste Schwäbin. Sie würde sogar ein Endlager vor ihrer Haustür akzeptieren, wenn es der bestmögliche Standort ist.
Ich finde trotzdem, dass eine Bürgerbeteiligung notwendig ist. Aber man muss, glaube ich, einfach auch die Leute besser aufklären oder so. Wenn jemand irgendwie vernünftig darlegen kann und das auch begründen kann, also wissenschaftlich auch, dass das der bestmögliche Standort ist und diese Problematik des Atommülls nochmal an alle heranführt. Ich glaube, dann kann man auch noch viel auf die Seite bringen, dass man Akzeptanz kreiert oder so. Ich finde, da muss man halt die Leute aufklären.
Frankreich plant ein Endlager nahe Saarbrücken, in Ton- und Mergelsedimenten. Japan würde gern seinen Atommüll in die Mongolei exportieren. Von dort stammt das verwendete Uran. In Schweden und Finnland haben sich Orte freiwillig für ein Endlager gemeldet. Dort sollen hochradioaktive Abfälle, kupferummantelt, in Granitlöcher versenkt werden. In den USA lagern kleinere Mengen im Salz von New Mexico. Ein weiteres und wesentlich größeres Endlager ist in der Wüste von Nevada geplant. Dort würde in vulkanischem Tuffgestein gelagert werden. China bereitet seine Brennstäbe teilweise wieder auf und plant ein Endlager im Granit der Wüste Gobi. Die Staaten der ehemaligen Sowjetunion und Indien füllen den Müll in oberirdische Betonwannen und schütten diese zu. All diese Endlager sind auf 100.000 Jahre angelegt. Das deutsche Endlager soll den strahlenden Abfall 1 Million Jahre lang sicher aufbewahren.
Während der ersten 500 Jahre soll es möglich sein, den Müll wieder herauszuholen.
Doch schon nach 3-4 Monaten, oh Schrecken, da wurde Sabinchen krank. Am ganzen Körper waren rote Flecken und auch der Blutdruck sank. Die Zähne und die Haare fielen ihr alle aus. Und nach nicht einmal ganz 2 Jahren trug man sie aus dem Haus.
In Sachsen-Anhalt, kurz vor der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, gibt es bereits ein Endlager für Atommüll. Die nächste Station meiner Suche ist Morsleben. Unter Tage.
Wir fahren mit dem Grubenauto durch den Schacht. Die Sohle, also der Untergrund, ist leicht wellig. Ein bisschen wie festgetretener Sand. An den Seiten diese Kratzspuren von den Fräsmaschinen, die den Salzstock ausgekratzt und ausgeschält haben. Und hier kommt eine geheimnisvolle blinder Schacht, der abgestützt ist. Ganz alt sah das aus. Jetzt kommen wir in einen großen Saal. Eine alte Tropfsteinhöhle, in der jetzt gleich Lohengrin singt. Genau. Und da ist mit Rot-Weiß-Band die Fahrbahn markiert, rechts und links sind noch die Salzkristalle, ein kristallines Gestein.
Jetzt können wir noch mal kurz aussteigen, jetzt mal so ein bisschen Bergbau-Flair angucken.
Projektleiter Matthias Ranft soll das alte Salzbergwerk Morsleben stilllegen und den darin lagernden radioaktiven Abfall sichern.
Ja, wir stehen jetzt in einer der vielen alten Abbaukammern, in denen Steinsalz abgebaut worden ist. Wir haben insgesamt mal in diesem Bergwerkssystem Wattensleben und Marie ca. 8 Millionen Kubikmeter Hohlraum gehabt. Ein Teil davon ist bereits jetzt verfüllt.
Die DDR hat ihren Atomabfall im ehemaligen Kali- und Salzbergwerk Morsleben untergebracht. In den 1940er Jahren mussten dort Zwangsarbeiter Flugzeugmunition montieren.
Die radioaktiven Abfälle befinden sich alle auf der vierten Sohle, in verschiedenen Bereichen des Grubengebäudes, im Südfeld im Wesentlichen, im Westfeld und im Ostfeld. Das sind schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die mittelradioaktiven Abfälle befinden sich im Südfeld. Der größte Teil in der Grube ist allerdings von der Menge her, sind schwach radioaktive Abfälle.
Und der Atommüll, der jetzt hier lagert, bleibt der drin?
Ja, der bleibt drin. Wir werden die Anlage mit dem in ihm lagernden Atommüll sicher verschließen und stilllegen.
Da kann man ja noch ein bisschen mehr reintun.
Nein, das kann man nicht. Das ist durch das Atomgesetz ausgeschlossen.
Diese ganze Anlage, soll die verfüllt werden oder nur Teile?
Die größten Teile werden verfüllt. Wir werden also mehrere Millionen Kubikmeter Beton einbringen oder ein Spezialbeton einbringen in die Anlage, der unterschiedlichen Zwecken dient. An manchen Stellen dichtet er ab, das heißt, er hat eine geringe Durchlässigkeit. An manchen Stellen wird er nur stabilisierend wirken, damit sich diese Barrieren im Deckgebirge und im Hutgestein nicht verformen. Es werden aber auch einzelne Teile des Grubengebäudes lufterfüllt bleiben.
Jedes Würzgestein hat sowohl Vor- als auch Nachteile.
Bettina Landsmann vom Bundesamt für Rohstoffe.
Bei Salz ist es zum Beispiel so, nehmen wir einmal die Durchlässigkeit. Es ist sehr wichtig, dass die radioaktiven Abfälle sicher eingeschlossen werden sollen.
In der Sicherheitsbetrachtung muss man ja sehr weit in die Zukunft schauen. Und das ist durchaus schwierig, weil sich die Zukunft unterschiedlich entwickeln kann. Es können Warmzeiten kommen, es können Kaltzeiten kommen. Und so überlegen wir für die Stilllegung, für eine Sicherheit von vielen tausenden Jahren, hunderttausend Jahren, welche Szenarien bestehen können.
Ihr Mädchen und ihr jungen Frauen, die soll euch zur Lehre sein. Lasst euch auf einen Kernkraftburschen nur ja nicht ein. Schenkt eure schönen Augen und euren roten Mund. Doch lieber uns den Kernkraft gingen, dann bleibt ihr wenigstens gesund.
Die Geologen schauen in die Vergangenheit und wir können daraus Rückschlüsse ziehen in die Zukunft.
Also für Geologen sind 1 Million Jahre nicht viel.
In 1 Million Jahren wird niemand mehr Deutsch, Englisch oder Chinesisch sprechen. Jede Sprache verändert sich über die Jahrhunderte bis zur Unverständlichkeit.
Die Dokumentation ist ein sehr kompliziertes Thema. Nun wird es ja sehr tief sein. Es muss ja so tief sein, um gegebenenfalls auch Furchen von Eiszeiten etc. überstehen zu können. Die Kommission hat sich damit schon ein bisschen beschäftigt, aber das wird man natürlich entsprechend für die nächsten Jahre weiterentwickeln müssen und die nächsten Jahrzehnte.
Ursula Heinen-Esser, die Geschäftsführerin der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Sie plant und baut irgendwann die letzte Ruhestätte für den strahlenden Abfall.
Sie müssen das Gelände natürlich immer so kennzeichnen, dass klar ist, dass dort ein solches Endlager ist. Und das können Sie natürlich schon von Generation zu Generation weitergeben.
Seit mindestens 200.000 Jahren gibt es den modernen Menschen. Wie sollen unsere Nachfahren in 1 Million Jahren vor Radioaktivität gewarnt werden? In einem amerikanischen Endlager in New Mexico warnen 2 menschliche Gesichter vor dem Betreten. Sie drücken Ekel und Panik aus. Letzteres wird mit dem Edvard-Munch-Bild Der Schrei symbolisiert. Auf 7 Meter hohen Säulen wird in 7 Sprachen vor der Gefahr gewarnt. In Schweden soll der Abfall ohne Warnhinweise vergraben und vergessen werden.
So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres im Rahmen unseres umfassenden Energiekonzepts auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Seitdem die Bundesregierung beschlossen hat, aus der Atomkraft auszusteigen, ebbt die Anti-Atomkraft-Bewegung insgesamt ab. Doch die erfahrenen alten Kämpfer demonstrieren weiter, etwa in Berlin, um an den Atomreaktorunfall im japanischen Fukushima zu erinnern.
Guten Tag.
Hallo.
Ich mache eine Radiosendung für den NDR und SWR. Wohin mit dem Atommüll? Was sagen Sie denn? Wohin damit?
Momentan haben wir keine sichere Lagerstätten dafür, weil es kein Endlager oder keine Endmöglichkeiten gibt, die man über Tausende von Jahren sicher lagern kann.
Aber irgendwo muss das hin.
Ja. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wo der Müll hin soll, weil da macht die Regierung sich seit 40 Jahren Gedanken drüber. Und sie sind nicht fähig, da mal ein passendes Konzept für zu finden.
Gorleben ist eine Variante.
Eine und nach
okay, was sagen Sie?
Nein, nicht nach Gorleben. Es müssen Lagerstätten in Gesamtdeutschland oder in Europa gefunden werden. Und das bezieht sich nicht nur auf Gorleben, weil das ist ein unsicherer Salzstock.
Ja.
Es müssen halt geprüfte und sichere Lagerstätten gefunden werden. Und das darf nicht nur auf eine Region begrenzt sein, sondern es müssen alle Bundesländer mitmachen. Fertig, aus. Ich bin keine Geologin. Ich habe keine Ahnung, welche Gesteinsarten wo und welche Höhlen wie geeignet sind. Da müssen dann die Experten gefragt werden. Ich trommel nur.
Okay.
1977 wurde Gorleben als Endlager vom damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht vorgeschlagen. Ein Salzstock in der Nähe der deutsch-deutschen Grenze. Dort entstand ein sogenanntes Erprobungsbergwerk. Das heißt, es wurde ein neues Bergwerk in den Salzstock gebohrt, um einmal hochradioaktiven Abfall aufzunehmen. Aber dazu ist es nie gekommen, der Protest war zu groß. Daraus hat man gelernt. 2014 wurde eine Endlagerkommission gebildet, mit Beteiligung aller im Bundestag vertretenen Parteien, mit Wissenschaftlern und Umweltverbänden. Es wurde diskutiert und gestritten, man wollte nach vorne schauen und das Müllproblem lösen, und doch spielten die Verletzungen der Vergangenheit eine Rolle.
Liebe Polizisten, ich möchte einmal einen letzten Versuch wagen, als Christen, als Pazifist an euch zu appellieren, bewahrt euch eure Menschlichkeit, auch wenn ihr einen Helm auf dem Kopf habt. Ihr seid doch Menschen.
Jetzt geht die Abräumaktion weiter, die nähern sich immer mehr hier dieser Mitte, ne? Ich bin jetzt dabei, hier ein Loch zu graben, wo ich dann das Mikrofon verstecken werde, wenn wir nicht mehr weiter senden können.
Die Endlagerkommission wurde so auch zu einem Ort für die Aufarbeitung alter Wunden.
Die Personen, die dort Mitglied waren, die waren ja zum Teil so unterschiedlich, wie sie sich das nicht vorstellen kann. Die Wissenschaftler, die Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen, vom BUND bis hin zu den Gewerkschaften, bis hin zu Wirtschaftsverbänden. dann die Politiker, die dabei waren, die damit umgehen mussten, dass sie zwar mit beraten und mit arbeiten müssen, aber letztendlich kein Stimmrecht haben. Das ist ja für einen Politiker geradezu ein Novum, dass das Stimmrecht in dem Fall auf der, ich sag mal in Anführungsstrichen, anderen Bank lag.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Streit um die Kosten für den Atomausstieg gibt es einen Kompromissvorschlag. Er wurde von einer Kommission vorgelegt, die die Bundesregierung eingesetzt hatte. Danach sollen die vier großen Stromkonzerne einen Teil ihrer Rücklagen in einen staatlichen Fonds einzahlen, aus dem der Bau und Betrieb eines Atommüllendlagers finanziert werden soll.
Bis 2022 sollen die Unternehmen für Kraftwerksrückbau und zukünftige Lagerung 47,5 Milliarden Euro bezahlen. 24,2 Milliarden davon sind für den Rückbau der Atommeiler vorgesehen. Die restlichen 23,3 zahlen die Unternehmen in einen staatlichen Fonds. Der soll die zukünftigen Zwischen- und Endlagerkosten decken.
Mit der Zahlung wären alle Ansprüche an die Konzerne abgegolten, auch wenn die Endlagerung am Ende teurer werden sollte.
Mögliche Mehrkosten in der Zukunft wären vom Steuerzahler zu tragen.
Ob die Milliarden reichen, ist ungewiss. Sehr ungewiss. Jetzt wird erstmal gesucht.
Ich will einfach ein faires, transparentes Verfahren machen über ganz Deutschland, welche Gebiete am besten geeignet zu sein scheinen. Und dann gegebenenfalls auch sagen, ich muss mehrere, in dem Fall nicht nur zwei, untertägig untersuchen.
Ihr zur Seite steht ein nationales, neunköpfiges Begleitgremium. Das wurde in der vorbereitenden Kommission so beschlossen. Die Suche soll bürgernah, fair und transparent werden.
Meine nächste Station ist Hamburg.
Die Jurastudentin Jurina Suko ist eine von drei Bürgervertretern.
Wir sollen ja für die gemeinwohlorientierte Begleitung sorgen, darauf gucken, dass das Verfahren transparent und unabhängig ist. Ja, es war so, dass ich letztes Jahr im September einen Anruf erhalten habe, mit der Frage, interessieren Sie sich für die Endlagersuche? Und dazu konnte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil ich mich mit dem Thema eigentlich nie auseinandergesetzt habe. Aber ich dachte dann spontan, das ist eine wichtige Aufgabe und eigentlich sollte ich mich damit auch befassen und habe mir dann weiteres Infomaterial zukommen lassen. Also irgendwelche Vorkenntnisse waren auch gar nicht notwendig. Und dann war ich bei einem Bürgerforum, so wurde das bezeichnet, und dort habe ich dann andere 16- bis 28-Jährige getroffen und diese Telefonnummern wurden ganz zufällig generiert. Also was ich gehört habe, ist, dass man praktisch einen Satz von Telefonnummern aus einem Telefonbuch nimmt und dann vorne und hinten willkürlich Zahlen ändert, sodass man auch unterdrückte Nummern erreicht oder auch gerade Handynummern. Und dort wurden über 100.000 Nummern auf diese Art und Weise erstellt. Und insgesamt mit über 70.000 Personen auch wirklich Gespräche geführt. Der Prozess ist natürlich jetzt nicht so leicht zu überblicken im ersten Moment. Ich versuche mich immer so ein bisschen weiter in die Materie einzuarbeiten, bei den Dingen, die jetzt gerade für den Prozess in diesem Stadium relevant sind. Das heißt zum Beispiel mit der Geologie habe ich mich bis jetzt noch relativ wenig beschäftigt.
Dafür gibt es ja die Experten in Hannover. Bettina Landsmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Gebiete, in denen wir Erdbeben haben, die sehr starke Erdbeben vorweisen, diese Gebiete würden von vornherein ausgeschlossen werden. Zum Beispiel wäre das der Rheintalgraben, das wäre aber auch die Niederrheinische Bucht oder auch im Vogtland haben wir auch Vorkommen. Genauso ist es mit vulkanischen Ereignissen. Also dort, wo wir in der Vergangenheit Vulkane hatten, da schaut man natürlich ganz besonders. Und wir können eine Region ausmachen als Geologen, wo wir sagen, in der nächsten 1 Million Jahre wird dort wieder Vulkanismus ausbrechen. Und das ist zum Beispiel die Eifel oder auch das Vogtland, sodass wir dort sagen, diese Gebiete würden dann von vornherein ausscheiden.
357 Millionen Quadratkilometer ist die Bundesrepublik groß.
Gorleben ist im Verfahren, muss sich im Verfahren beweisen. Und wenn jetzt schon anhand der geologischen Analysen am grünen Tisch sich herausstellen sollte, dass Gorleben schlechter ist als manch anderes Teilgebiet, was wir untersuchen, dann kann Gorleben auch schon im ersten Schritt aus dem Verfahren fliegen.
Ich fahre ins nordöstliche Niedersachsen, ins Wendland. Über Jahrzehnte hat man von diesem Ort gehört. Gorleben, immer wieder Gorleben.
Land bleibt frei, Zentrum zum Polizei. Wir beugen uns nicht der Atommafia, wir bleiben da.
Eingang zur Hölle. Ein unheimliches Rauschen. Geplantes Endlager für radioaktiven Abfall. Geplant. Nie verwirklicht. Viele haben nicht richtig zugehört. Es gibt keinen radioaktiven Abfall unter der Erde in Gorleben. Gleich nebenan aber, durch einen Kiefernwald getrennt, steht ein Zwischenlager für radioaktiven Abfall.
Wir befinden uns hier auf dem Gelände des Zwischenlagers Gorleben. Daneben befindet sich das Abfalllager mit Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung.
Burkhard Rosen ist Sprecher der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung.
Diese Gesellschaft hat nichts mit der Endlagerung zu tun.
Wenn wir vorgehen, dann gehen wir hier einmal durch.
Da stehen Sie ja. Rot, blau und gelb.
Wir haben 5 Behälter mit ausgedienten Brennelementen, also den klassischen Brennstäben, wie sie im Kernkraftwerk zum Einsatz kommen. Und alle anderen Behälter, also 113 Behälter, haben als Inhalt Glaskokillen mit den Wiederaufarbeitungsabfällen deutscher Brennelemente aus Frankreich. STOR ist ein Akronym und steht für CASC, für Storage and Transport of Radioactive Materials, also Transport- und Lagerbehälter.
Kastor ist in der griechischen Mythologie ein sterblicher Sohn des Zeus. Sein Zwillingsbruder Pollux jedoch ist unsterblich. Kastorbehälter waren deshalb auf Zeit gedacht. In ein Endlager sollten die nach dem unsterblichen Pollux genannten Behälter umgefüllt werden. In einer sehr teuren Pilotkonditionierungsanlage sollte das Umfüllen der Inhalte der Kastoren in die kleineren Polluxe erprobt werden.
Davon ist man abgekommen. Die sehr teure Anlage steht ungenutzt auf dem Gelände herum.
Die Behälter müssen erstmal abkühlen. Das ist der grundsätzliche Sinn eines Zwischenlagers. Ein heißes Brennelement muss erst in einem Zwischenlager mehrere Jahrzehnte vielleicht sogar stehen, um Wärme abzugeben und auch einen Großteil der Radioaktivität auch schon abzugeben.
In den Kastoren stehen die 5 Meter hohen, sehr schmalen Brennstäbe, Durchmesser etwa 1 Zentimeter. Sie sehen aus wie riesige Bleistiftminen. Pro Kastorbehälter sind es 28 in Glas eingeschlossene Brennstäbe. Darin verstaut Uranoxid-Pellets, die aussehen wie Spülmaschinentabs. Nach 3 bis 5 Jahren ist so ein Brennstab ausgebrannt. Physikalisch korrekt muss es heißen, das Uran ist so weit zerfallen, dass es nicht mehr zur Energiegewinnung dient.
Das ist eine temporäre Sache, das ist ein Zwischenlager. Die Behälter stehen eben jetzt hier, bis eben das Endlager für diese Brennelemente und Wiederaufarbeitungsabfälle in Deutschland in Betrieb gegangen ist. Hier handelt es sich eben um einen Behälter, der deutlich mehr wiegt als 100 Tonnen.
Ursprünglich sollte es 2 Zwischenlager in Deutschland geben. Das in Gorleben und eines in Ahaus in Nordrhein-Westfalen.
Nach Gorleben wird es keine weiteren Transporte von Kastorbehältern aus deutschen Kernkraftwerken mehr geben. Es gibt jetzt an jedem Kernkraftwerkstandort ein eigenes Zwischenlager.
Also in Biblis, Brockdorf, Brunsbüttel, Grafenrheinfeld, Grohnde, Gundremmingen, Isar, Krümmel, Lingen, Neckarwestheim, Philippsburg und der Weser. Als in Gorleben noch Kastoren ankamen, ketteten sich Demonstranten an die Gleise. Der Widerstand war groß.
Im Wald von Gorleben errichteten 1980 Atomkraftgegner ein Hüttendorf und nannten es die Freie Republik Wendland. Wie Mauerbau, Willy Brandt, RAF, war die Anti-Atom-Bewegung eine der wichtigen Zäsuren in der Geschichte der Bundesrepublik. Auch in anderen Zwischenlagern wurde demonstriert, doch nie so laut wie in Gorleben. Dort, so schien es, würde der Weltuntergang beginnen.
Genau, die blauen Kameras hier drin sind von der Internationalen Atomenergiebehörde und von der Euratom. Hier geht es eher darum, die Spaltmaterialüberwachung sicherzustellen. Das heißt, alle Länder auf der Welt haben ja untereinander ein Übereinkommen getroffen, dass sie sich gegenseitig überwachen in ihren nuklearen Tätigkeiten.
Aber da passiert ja nichts. Ich meine, schaut es irgendjemand an? Aber wenn da jahrelang nichts passiert, der arme Mensch, der sich das anschaut.
Die Bänder, wir wissen auf jeden Fall, dass deren Inspektoren hier hinkommen und auch die Bänder austauschen, die Bänder dann auch entsprechend mitnehmen. Ob die alle jetzt im Einzelfall angeguckt werden, ist jetzt die andere Frage.
Auch wenn es ein Endlager geben wird, müssen die Kastoren vorher in einem Zwischenlager auskühlen.
Wir haben hier keine Maschinenelemente, die irgendwie ausfallen können. Die Behälter stehen hier und deshalb geht von diesen Behältern auch keine Gefahr aus, weil wir nichts haben, was hier ausfallen kann.
Hier passiert nichts. Gibt es hier Mäuse?
Ich habe noch keine gesehen. Die Behälter stehen hier, geben Wärme ab und das radioaktive Material im Inneren klingt im Laufe der Jahre ab. Das ist im Grunde genommen die Hauptfunktion. Ansonsten machen wir hier mit den Behältern gar nichts.
So, jetzt wieder die Schleuse. So. Zu zweit dürfen wir hier durch diese Schleuse. Da kommt wirklich keine Maus durch.
Nee.
Und jetzt wieder hinaus in den Sonnenschein.
Das Dorf Gorleben hat 800 Einwohner und hat mit Landflucht zu kämpfen. Apfelbäume, alte rote Bauernhäuser, Kopfsteinpflaster. Aber nichts los. Keine Bahnverbindung, keine Autobahn in der Nähe. Nur Salz unter der Erde. Das machte die abgelegene Gegend zu anziehend für ein Endlager.
Wolfgang Ehmke ist seit 1977 im Widerstand gegen ein Endlager in Gorleben.
Die größte Krücke hier in Gorleben, was den Salzstoff angeht, ist der Wasserkontakt. Das heißt, es gibt auf über 7 Quadratkilometern keine schützende Tonschicht, die das Wasser abhielte. Und Wasser ist ja sowieso das Hauptproblem, wenn es um Langzeitsicherheit geht. Das Wasser transportiert dann die Radionuklide und die kommen an der Biosphäre wieder an.
Jetzt hat Niedersachsen oder hier diese Gegend einen großen Salzvorkommen. Mhm. Wäre Ihnen das jetzt recht, wenn es jetzt nicht in Gorleben verbuddelt wird, sondern ein neues Bergwerk 30 Kilometer weiter nördlich?
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe steht leider immer noch in dieser Salztradition. Das ist etwas, wo wir gehofft hatten, dass da auch mal durch einen Generationenwechsel ein anderer Blick auf mögliche Endlagergesteine, wenn es um Tiefenbiologie geht, geworfen würde. Also sie haben sich nicht von dieser Salzlinie so verabschiedet, dass alle Endlagerformationen, also Granit und Ton, gleich behandelt würden. Und man hat eben auch die meisten Kenntnisse im Bereich Salz. Und anstatt jetzt den Fokus auf Ton und Kristallin zu richten, auch in der wissenschaftlichen Arbeit, bleibt es immer noch bei dieser Salzlinie.
Mögliche Standorte in Niedersachsen sind die Salzstöcke Backum, Wahn, Zwischenahn, Bersenbrück, Bippen, Damme, Gülze-Sumte, Herzlake und Lohne. In Schleswig-Holstein Eisendorf-Gnutz, Hamdorf, Sterup, Tedinghausen. In Sachsen-Anhalt Waddekart, Salzwedel, Seehausen, Osterburg und Schönhausen.
Deswegen schaut man, welche geologische Barriere habe ich, die Abfälle möglichst dicht einschließt.
Geologin Bettina Landsmann.
Eine andere Eigenschaft ist zum Beispiel die Temperaturverträglichkeit, weil die Abfälle ja noch Wärme produzieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Wärme möglichst schnell von den Abfällen wegtransportiert werden, in das Gestein hinein. Und Salz leitet die Wärme sehr gut ab. Insofern ist das eine positive Eigenschaft. Bei Ton ist es eher schlecht, also Ton leitet die Wärme nicht so gut ab.
Von West nach Ost zieht sich durch Niedersachsen ein breiter Streifen mit Tonlagen. Dieser Streifen wird in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zu großen Flecken mit Ton vorkommen. Darin vereinzelte Inseln mit Salz. Salz verformt sich mit der Zeit.
Auf der einen Seite ein Segen, weil durch die Verformbarkeit des Salzes über lange Zeit, das ist fast plastisch, über ganz lange Zeiten, werden die Abfälle natürlich gut eingeschlossen. Aber es ist natürlich auch ein Fluch für die Stabilität der Bergwerke. Und hier sieht man so einen Holzpfeiler, mit dem man hier etwas abgestützt hat. Und man sieht, wie der zerdrückt worden ist. Einfach über diese ganz langsame Verformung. Die Decke sieht noch in Ordnung aus, sie ist auch noch in Ordnung. Aber weil es ganz langsam zusammenwächst, ist dieser dicke, 30 cm dicke Holzpfeiler zerdrückt worden und zerstört.
Wenn man heute in der Asse nach Behältern sucht, die schwimmen im Salz davon. Man hat skizziert, wo die lagern könnten und man stellt fest, man findet sie dort nicht mehr. Die schwimmen im Salz. Und das wird erst recht passieren mit heißen Abfällen. Da geht es jetzt nicht um die Hochradioaktivität, sondern die sind ja heiß. Also die werden da schwimmen im Salz.
Im ehemaligen Salzbergwerk Asse wurden ab Ende der 1960er Jahre Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Abfall verklappt und zugeschüttet. Seit Jahrzehnten dringt Grundwasser ein und muss aufgefangen werden. Diese Fässer sollen irgendwann mit Milliardenaufwand geborgen werden und anderswo in ein Endlager kommen. Wohin, weiß keiner so genau, denn das aktuell gesuchte Endlager soll hochradioaktiven Abfall aufnehmen.
so das Gesetz. Eventuell, wenn noch Platz ist, kann auch der schwächere Abfall dort entsorgt werden. Wenn also irgendwann ein Endlager für den hochradioaktiven Abfall gefunden worden ist, sollen die Abfälle 500 Jahre lang rückholbar sein. Falls man in den kommenden 500 Jahren neue Erkenntnisse hat oder unvorhergesehene Probleme auftauchen.
Also diese 500 Jahre, die bringen mich voll auf die Palme. Also erstens ist die Zeit einfach nur so gegriffen. Das sagen die Fachleute auf den Fluren, wenn man auf Konferenzen dabei ist. Das ist eine Zahl, die ist einfach nur so gegriffen. Die ist nirgendwo wissenschaftlich abgeleitet oder begründet. Man will die Öffentlichkeit beruhigen.
Das Standortauswahlgesetz wurde nach zweijähriger Beratung der Endlagerkommission 2013 von allen Parteien außer der Linken im Bundestag verabschiedet. Es ist als lernendes Gesetz gedacht. Neue Erkenntnisse sollen rückkoppeln. Die Öffentlichkeit soll informiert werden. Regionen, in denen ein Endlager möglich ist, können Einspruch erheben, der dann verhandelt werden muss.
Wann dürfen Sie außen arbeiten?
Wenn, das dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt zwei Schritte vor uns, nämlich geologische Untersuchung in Schritt 1. Dann wird das nochmal mit bestimmten Kriterien abgewogen. Das ist Schritt 2. Dann geht das Ganze an das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit. Die schauen sich das an und leiten die erste Phase zur Öffentlichkeitsbeteiligung ein, machen Teilgebietskonferenzen, diskutieren.
Wir haben uns vorgenommen, diesmal alles besser und richtig zu machen. Endlagerkommission, lernendes Entsorgungsgesetz, diverse Bundesämter und Bundesgesellschaften. Angesichts einer Million Jahre ein mutiges Unterfangen. Wie ein pfeifendes Kind im Wald, die ersten Schritte im Leben, auf die man so stolz ist. Nur sein Gedanke.
Und wann haben wir ein Endlager?
Wir werden den Standort 31 haben. Passt wunderbar mit meiner Pensionsgrenze zusammen.
Werden Ihre Enkel den Bau eines Endlagers erleben?
Ich hoffe, dass wir nicht so lange brauchen, sondern dass wir diesen Prozess, der vor uns ist, dass wir diesen sehr konzentriert durchführen. Es ist eine absolut wichtige Herausforderung, es nicht zu verschieben in der Zeitachse.
Viele empfinden dieses Begleitgremium und auch dieser Einspruch, die Bürgerbeteiligung, als etwas, was diesen Prozess begleitet, aber in erster Linie auffällt. Also wenn irgendwo Probleme auftauchen, dass dann nochmal gemacht wird, nochmal ein Einspruch gemacht wird. Sehen Sie Ihre Aufgabe auch darin, diesen Prozess zu beschleunigen?
Also Beschleunigung ist natürlich immer so ein Thema, was immer wieder fällt. Also dieser Standort soll ja bis 2031 gefunden werden. Ich finde es einerseits gut, dass man so ein, sag ich mal, Datum setzt, dass man diese Suche auch wirklich zum Ende treiben möchte. Auf der anderen Seite kann die zeitliche Dimension nie darüber entscheidend sein, dass jetzt das Endlager gefunden wird. Also im Vordergrund steht die Sicherheit. Und wenn das Verfahren nicht ordnungsgemäß abgelaufen ist, dann muss man auch sagen, das wird nochmal gemacht und dann dauert die Suche eben länger.
Gibt es denn irgendwie auch mal Stimmen, die sagen, jetzt macht mal hinne?
Bislang habe ich solche Stimmen auf jeden Fall noch nicht vernommen.
Wäre das vielleicht was für die jüngere Generation, die sagt, die Alten schieben so lange raus, bis sie tot sind?
Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich finde es halt einerseits gut, dass man sagt, es soll zum Ende kommen, aber es kann halt nicht der entscheidende Faktor sein.
Bei jedem Menschen gibt es Ereignisse, die ihn prägen und die er sein Leben lang mit sich trägt. Verletzungen verflüchtigen sich, auch sie haben eine Halbwertszeit. Manchmal heilen neue Erkenntnisse alte Wunden. Gleichzeitig tragen wir auch die Erinnerungen und Erfahrungen unserer Vorfahren mit uns, sowie später unsere Urenkel, unseren Atommüll.
Sie wissen, es gibt hier Salzvorkommen in Niedersachsen und vor allem auch Tonvorkommen. Und dass diese ganze Endlagerdebatte rund um Gorleben also am Ende auch dazu führen kann, dass Niedersachsen an anderen Orten, an anderen Stellen doch wieder dran ist, weil es diese Salz- und Tonvorkommen in Niedersachsen gibt. Wir sind längst nicht mehr diese Not-in-my-backyard-Leute. Uns geht es wirklich um eine transparente und wirklich faire und wissenschaftsbasierte Endlagersuche unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft.
Erst wenn man sich von Gorleben wirklich verabschiedet hat, ist der Kopf frei, um eine neue Endlagersuche überhaupt zu beginnen.
Sie sind jetzt ein bisschen befangen. Sie kommen aus der Gegend, oder?
Ja, ich komme aus der Gegend. Ich lebe im Wendland. Und ich bekomme natürlich die Diskussion ganz hautnah mit. Und wenn man die Geschichte erkennt, wie überhaupt es zu Gorleben gekommen ist, dann kann man nur sagen, Hände weg davon. Weil das ist eine leichtsinnige Entscheidung damals gewesen, innerhalb von 6 Wochen gefällt worden. Da kann von Wissenschaftlichkeit doch keine Rede sein.
Aber gibt es was Besseres? Das ist ja die große Frage.
Wir können nur gemeinsam etwas Besseres finden, wenn wir die gesamtgesellschaftliche Debatte geführt haben, um dann zu überlegen, was wollen wir überhaupt? Ist eine tiefengeologische Lagerung in einem Bergwerk wirklich das Sinnvollste? Und das kann nicht die Verbraucher entscheiden oder die Lösung finden. Wir sind keine Wissenschaftler.
Die Suche hat begonnen. Als erstes werden die geologischen Landesämter der Bundesgesellschaft für Endlagerung Berichte vorlegen, wo der radioaktive Abfall aus geologischen Gründen nicht hinkommen kann. Und auch, wo es Salz, Ton oder Granit gibt. Es werden Teilbereiche benannt, in denen Endlager möglich wären. Dann wird die jetzt noch weiße Karte fleckiger. Es wird, wie früher, Bürgerinitiativen geben.
Man wird niemals so ein Großprojekt gegen die Bevölkerung durchsetzen können. Das haben wir in Gorleben vorgemacht. Man muss die Menschen überzeugen. Man wird nicht jeden überzeugen können, aber man muss sie wirklich überzeugen. Und sobald da ein fauler politischer Kompromiss irgendwie dahinter steht, und das, so sehen wir das jetzige Gesetz, ja, haben die Menschen das Recht und ja auch die verdammte Pflicht, das einzufordern. Und es wird bestimmte Proteste geben.
Das Geowissenschaftliche Institut, Bundesamt ist in Hannover.
Ja.
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung ist in Peine. Trittin kommt aus Niedersachsen. Hier gibt es Salz und hier gibt es Ton. Wollen wir wetten? Kommt hierher? Vielleicht nicht nach Gorleben?
Naja, also Mecklenburg-Vorpommern, da sind Menschen auch beunruhigt, weil es da auch Salzvorkommen und Tonvorkommen gibt. Schleswig-Holstein auch. In Schrerup gab es ja schon erste Versammlungen. In Thüringen wird jetzt gerade ganz aktuell diskutiert. Also es gibt verschiedene Regionen, auch Bayern mit dem Saldenburger Granit. Aber nichtsdestotrotz, wäre es so, ja, dann muss man da durch, ja, durch diese Debatte.
Vermutlich werden wir irgendwann ein Endlager in Deutschland haben. Vielleicht wird es kein ewiges Endlager. Und in ein paar hundert oder auch tausend Jahren denkt man anders darüber, wie man mit dem strahlenden Metall umgehen soll.
Überall auf der Welt wird weiter radioaktiver Abfall produziert. 12.000 Tonnen im Jahr.
Hoffentlich halten die dafür vorgesehenen Zwischen- und Endlager. Und es treiben keine Radionuklide, also strahlende Teilchen, in Wind und Wasser durch die Welt und machen Ping-Ping auf unserer Haut.
Hier liegt der Anton Müller, daneben der Franz Müller und der Josef Wolf, der Helmo Heinz, Josef Geisinger, Meindl Alois und Ella, Heininger Karl, die Bauer Amalie und der Donaubauer Franz.
Strahlender Abfall. Die Suche nach einem Atommüllendlager. Feature von Lorenz Schröter. Es sprachen Anna-Maria Kurizova und Thilo Werner. Technische Realisation: Sven Kohlwage und Joachim Henning. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.